Guten Morgen, sag auch ich an dieser Stelle. Obwohl es ja so klang, als würde das vielleicht kein guter Morgen werden, sondern einer, der uns herausfordert. Ja, und ich glaube auch, dass uns die Bibel immer wieder herausfordert. Sie uns immer wieder herausfordert. Anfang Januar habe ich darüber gepredigt, dass wir bereit sein sollen zu lernen. Als Jünger Jesu, als Leute, die mit Jesus leben, die Jesus folgen wollen, heißt es auch, von Jesus zu lernen, miteinander zu lernen. Das soll Gemeinde ausmachen. Dass wir so alles hier Leute sind, die sagen, okay, wir wollen lernen, wir wollen wirklich was dazulernen. Vorletzte Woche habe ich darüber gepredigt und gesagt, ja, es gilt darum auch, bereit zu sein, dem anderen was zu gönnen. Ja, zu sagen, ja, wenn es dem gut geht oder besser geht sogar als mir, ihm das zu gönnen, auch in geistlicher Hinsicht, dem anderen das zu gönnen, dass ihn Gott beschenkt, wie auch immer. Auch anderen Gemeinden zu gönnen, wenn die auch wachsen. Und heute geht es darum, bereit zu sein zu leiden, um es genauer zu sagen, bereit zu sein für Jesus zu leiden, darum geht es. Für Jesus zu leiden, mit Jesus zu leiden. Bereit zu sein dafür. Und noch was vorab. Nun kann man das so als Liste auffassen, sagen, oh, ich muss bereit sein zu lernen. Ich muss bereit sein, dem anderen immer alles zu gönnen. Ich muss bereit sein zu leiden für Jesus. Ich kann mir vorstellen, da gibt's so eine Schlange von Leuten. Und da stehen alle die drin, die sagen, also ich weiß eigentlich schon eine ganze Menge Bescheid, auch über den Glauben und so weiß ich eigentlich schon Bescheid. Also da braucht's lange, bis es einen gibt, der mir da noch was vormachen kann. Und dann stehen da auch die Leute, die sagen, also mit dem Gönnen ist, glaube ich, Zeit, dass ich mir mal was gönne. Mir lange nichts gegönnt. Und Leiden habe ich genug gesehen. Genug erlebt. Wäre mal schön, wenn mal eine Zeit kommt, wo kein Leiden ansteht. So eine leidensfreie Zeit. Und ich sag was, ja, ich glaube, ich würde mich auch manches Mal an dieser Schlange anstellen. Mit einreihen. Aber dann wäre vielleicht auch dieser Gedanke da, zu sagen, Jesus, es tut mir leid, dass ich hier in dieser Schlange stehe. Es tut mir leid, Ich möchte eigentlich lernen von dir. Ich möchte, dass du mir hilfst, dass ich dahin komme, wo du mich hinhaben willst. Ich will, dass du mir hilfst, das zu werden, wer ich sein soll. Jemand, der bereit ist zu lernen von Jesus. Jemand, der anderen gönnt, auch wenn sie im Glauben Fortschritte machen, mir vielleicht schon vorauseilen. Und der auch bereit ist, das möchte ich auch lernen, bereit zu sein, für Jesus zu leiden. Es geht nur mit Jesu Hilfe, es geht nur mit deiner Hilfe, Herr, dass wir auf diesem Weg weiter voranschreiten, persönlich und als Gemeinde. Das können wir nie aus eigener Kraft, wir werden nie aus eigener Kraft Lernende sein, wir werden nie aus eigener Kraft Leute sein, die es anderen gönnen. Wir werden es nie aus eigener Kraft schaffen, für Jesus zu leiden. Das vorab, nur damit wir es richtig einordnen, wenn es heute darum geht, bereit zu sein zu leiden, bereit zu sein für Jesus zu leiden. Der Predigttext für den heutigen Sonntag steht bei Markus, Kapitel 8, die Verse 31 bis 38. Markus schreibt: Danach begann Jesus, den Jüngern klarzumachen, was Gott mit ihm vorhatte. Dass der Menschensohn vieles erleiden und von den Ratsältesten, den führenden Priestern und den Gesetzeslehrern verworfen werden müsse. Dass er getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen müsse. Jesus sagte ihnen das ganz offen. Da nahm Petrus ihn beiseite, fuhr ihn an und wollte ihm das ausreden. Aber Jesus wandte sich um, sah die anderen Jünger und wies Petrus scharf zurecht. Geh weg, sagte er, hinter mich, an deinen Platz, du Satan. Deine Gedanken stammen nicht von Gott, sie sind typisch menschlich. Dann rief Jesus die ganze Menschenmenge hinzu und sagte, wer mir folgen will, muss sich und seine Wünsche aufgeben, sein Kreuz auf sich nehmen und auf meinem Weg hinter mir hergehen. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Aber wer sein Leben wegen mir und wegen der guten Nachricht verliert, wird es retten. Was hat ein Mensch davon, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber zuletzt sein Leben verliert? Womit will er es dann zurückkaufen? Die Menschen dieser schuldbeladenen Generation wollen von Gott nichts wissen. Wenn jemand nicht den Mut hat, sich vor ihnen zu mir und meiner Botschaft zu bekennen, dann wird auch der Menschensohn keinen Mut haben, sich zu ihm zu bekennen, wenn er in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln kommt. Soweit Markus. Mein erster Gedanke, typisch menschlich. Das nämlich, was Petrus da sagt, wir haben es schon gehört, der Lieblingsjünger von Corinna Seeger. Da nahm Petrus ihn beiseite, fuhr ihn an und wollte ihm das ausreden. Ja, so ist er, unser Petrus. Immer direkt und immer liegt er daneben. Und er liegt auch nicht nur so ein bisschen daneben. Der liegt immer richtig daneben, voll daneben. Und auch zum Thema Leiden hat er so seine Meinung. Also da erzählt ihm Jesus und sagt, passt mal auf, das kommt auf mich zu. Das kommt in den nächsten Tagen auf mich zu. Leidenszeit. Und der Petrus, vielleicht meint das ja gut, nimmt ihn, stelle ich mir so vor, zur Seite und sagt, du Jesus, das ist nun wirklich nichts für dich. Das passt doch gar nicht. Du bist doch ein Siegertyp. Du bist doch einer, der die Massen begeistert. Du bist doch einer, Mensch, der überwindet. Dass dich jemand unterkriegen kann, das kann ich mir nicht vorstellen. Jesus, das ist keine gute Idee. Wir hatten vor 2 Wochen im Glaubenskurs das Thema über, warum musste Jesus sterben? Und dann haben wir einen Blick genommen in die Evangelien, also diese 4 Bücher, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Und das Überraschende, was wir entdecken konnten, war, die schreiben zwar sehr viel über Jesus, aber proportional gesehen, so im Verhältnis gesehen, schreiben sie vor allem über die letzte Lebenswoche Jesu. Da liegt der Schwerpunkt. Im Grunde genommen geht es ihnen nur um diese letzte Woche Jesu, da wo er nach Jerusalem eingezogen ist, umjubelt noch, aber wo dann schnell sich das Blatt wendete und die Leidenswoche für ihn begann. Darüber schreiben alle 4 überproportional. Da scheint ein Schwerpunkt zu liegen. Jesus, der leiden muss. Da ist nichts mehr von dem Wundertäter zu lesen, nichts mehr von dem, der die Massen begeistert hat, sondern von dem, der die Massen gegen sich aufgebracht hat. Eben der gekreuzigt worden ist. Nun sind wir ja ein Stück weit im Vorteil gegenüber einem Petrus. Der konnte das alles noch nicht genau wissen. Wir können es wissen. Wir lesen es nach und sagen, ja, Jesus musste leiden. Er musste für mich leiden. Er musste an meiner Stelle leiden. Jesus ist gestraft worden, um uns, um mir die Strafe zu ersparen. Jesus hat, so sagen es die Christen, Jesus hat für meine Sünden gelitten. Und vielleicht haben wir das gelernt. Vielleicht hatte das auch Petrus schon längst gelernt. Aber dann bleibt doch erst recht die Frage, warum sollen wir dann noch leiden, wenn doch Jesus für mich gelitten hat? Warum wir? Und damit komme ich zum 2. Punkt. Den habe ich mal überschrieben mit Christen sind Esel. Okay, das ist ein bisschen provozierend, vielleicht nicht nur ein bisschen. Was sagt Jesus hier? Wer mir folgen will, muss sich und seine Wünsche aufgeben, sein Kreuz auf sich nehmen und auf meinem Weg hinter mir hergehen. Ich lese es nochmal. Wer mir folgen will, muss sich und seine Wünsche aufgeben. Also so zumindest in der Übersetzung der Guten Nachricht Bibel. Ich meine, das ist nicht unbedingt eine Einladung, Jesus nachzufolgen. Das hört sich mehr ein bisschen an wie eine Ausladung. Wenn er hätte wirklich einladen wollen, dann hätte er doch besser gesagt, wer mir nachfolgen will, der bringe sich und seine Wünsche gleich mit. Das wäre doch ein Jesus, oder? Das wäre ein Jesus gewesen, der hätte sicherlich auch in Jerusalem Anklang gefunden. Wenn er gesagt hätte, komm zu mir, so wie du bist, mit all deinen Wünschen. Ich will sie dir erfüllen. Oh. Ich habe mal ein Buch gekauft von Charles Colson. Ich weiß nicht, ob jemand den Namen noch kennt, ob er geläufig noch ist. Das war ein Präsidentenberater, nämlich von Richard Nixon, aber er hat ihn nicht gut beraten. Er hat ihn dann in die Watergate-Affäre verstrickt. Und im Zuge dieser Watergate-Affäre ist Charles Colson auch verurteilt worden und musste seine Haftstrafe absitzen. Er ist allerdings vorher schon Christ geworden. Also von diesem Charles Colson habe ich ein Buch gekauft. Eigentlich weniger wegen seiner Geschichte, als vielmehr dieser Buchtitel hat mir so gefallen. Das Buch ist auch furchtbar dick, 450 Seiten oder so. Schaffe ich nicht zu lesen. Aber der Titel ist gut. Da heißt es nämlich, die Gemeinde als Selbstbedienungsladen zum Glück. Da gehen wir alle gerne in die Gemeinde, oder? Die Gemeinde als Selbstbedienungsladen zum Glück. Aber da fehlt was. Er hat nämlich ein Fragezeichen dahinter gesetzt. Die Gemeinde als Selbstbedienungsladen zum Glück? Und dafür verwendet er dann die 450 Seiten, um zu sagen, Leute, so kann es nicht gehen. Die Gemeinde ist kein Selbstbedienungsladen zum Glück. Jesus nachzufolgen, sich für Jesus zu entscheiden und zu sagen, ich will mit Jesus gehen. Das heißt nicht, dass meine Wünsche erfüllt werden. Das heißt nicht, dass alles prima wird. Jesus sagt, das wird der Weg sein, der auch mir nicht erspart bleibt. Ein Weg, wo das Kreuz am Ende steht. Nochmal anders gesagt, da brauche ich mal ein Auto. Haben wir mitgebracht. Hier kommt es angefahren.
Einfach nur, ja, genau. Ja, das reicht schon. Danke.
Vorfahren, ja, danke. Danke. Christsein möchte ich gerne mal damit vergleichen, mit so einem Auto. Wir hatten erst letzte Woche, ich weiß nicht, wer nicht alle mitbekommen haben, dass unser Gemeindebus nicht angesprungen ist, ja. Also jetzt bei der Marke ist das vielleicht nicht so der Fall. Das ist eine Marke, die für gute Qualität steht. Aber nehmen wir mal an, ja. Also das ginge uns auch so. Das Auto springt nicht an. Was tun? Oder wünscht man sich, ja, dass jetzt einer da wäre, der die Batterie auflädt? Oder zumindest anschiebt? Und viele sehen das so in ihrem Leben. Die sagen, ja, mein Leben, das ist wie so die Fahrt im Auto. Wunderbar, es läuft. Aber dann, wenn das Fahrzeug anfängt zu stottern oder wenn es eben nicht anspringt, wer könnte mir denn helfen? Ah, Gott, könntest du nicht mal die Batterie aufladen? Oh Gott, ich brauche jemanden, der mich mal anschiebt, damit es wieder richtig rund läuft. Und dann spannt man quasi Gott vor seinen Karren. Der soll einem sozusagen wieder aus dem Dreck ziehen. So kann man Gott verstehen, aber so versteht Jesus das Christsein nicht. Das Christsein, wenn ich das versuche am Auto zu erklären, dann ist es eher so, dass Gott das Steuer übernommen hat. Ich bin bei ihm mit drin. Er macht mich vielleicht auf andere Autos aufmerksam, die liegen geblieben sind und wo er dann von mir erwartet, quasi Abschleppdienst zu sein. Das ist das Christsein, was Jesus vorgelebt hat und wovon er hier spricht. Dass wir Gott mit Gott zusammenwirken und all die, die im Leben festgefahren sind, all die, die stecken geblieben sind, dass wir denen neue Kraft geben, neu anschieben, sie abschleppen notfalls. sie in die Werkstatt bringen. Könnte man noch überlegen, was die Werkstatt ist. Das ist das Ziel, auf das wir zusteuern sollen. Wir gehen ja auf die Fastenzeit zu. Nochmal ein anderer Gedanke. Nächsten Mittwoch ist alles vorbei, was zumindest mit lautem Trubel zu tun hat. Und mancher überlegt, vielleicht auch angeregt durch die kirchliche Aktion 7 Wochen ohne, was kann ich denn, womit kann ich denn diese 7 Wochen ohne, nein, anders muss ich sagen, ohne was kann ich denn diese 7 Wochen verbringen? Mittwoch wäre der Startschuss dafür. Und da gibt's ja ganz unterschiedliche Ideen und Vorschläge. Die einen sagen, vielleicht 7 Wochen ohne Schokolade. Andere sagen, 7 Wochen bleiben wir dabei ohne Auto. Ich laufe. 7 Wochen ohne Fernsehen. Da zuckt mancher. 7 Wochen ohne Computer. Für manche unvorstellbar. Oder 7 Wochen ohne Alkohol. Also es gibt da ja ganz viele Überlegungen. Und vielleicht sind wir auch bei denen, die schon überlegt haben, gesagt haben, ja, worauf könnte ich in diesen 7 Wochen verzichten? Aber ich glaube, Jesus geht es gar nicht so sehr darum, dass wir auf etwas verzichten und schon gar nicht um unserer selbst willen. Sicher, ich kann auf das Auto verzichten, aber wenn es darum geschieht, dass ich sage, das tut mir gut, das ist gut für meine Gesundheit, weniger Schokolade, kein Alkohol, schadet nicht, oder? Das ist nicht gemeint bei Jesus, wenn er dazu aufruft, zu verzichten, Wünsche und eigene Wege hinten anzustellen. Ihm geht's gar nicht so sehr um weniger. Ich glaube, in diesen 7 Wochen sollte es mehr darum gehen, dass wir mehr haben, mehr von Jesus haben. Und damit komme ich zu meinem dritten Punkt. Den habe ich überschrieben mit die Täuferhaltung. Gemeint ist Johannes der Täufer. Der hat mal einen Satz gesagt, der kann uns in diesen 7 Wochen gut zum Begleiter werden. Der hat nämlich gesagt, Jesus, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Ich aber muss abnehmen, damals hat er nicht an seine Pfunde gedacht, ja. Nur das noch klar zu kriegen. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen, damit hat er gemeint, Jesu Einfluss in seinem Leben, der in meinem Leben, der soll zunehmen. Mehr und mehr Einfluss soll Jesus in meinem Leben haben. Und ich will immer weniger beeinflussen. Ich will sozusagen von Jesus beeinflusst sein. Und Johannes hat das gelebt, was dann hier steht, wenn jemand nicht den Mut hat, sich vor ihnen zu mir und meiner Botschaft zu bekennen. Da war ja die Rede von den Menschen der damaligen Zeit, von der Gesellschaft der damaligen Gesellschaft, die nichts von Gott wissen wollte. Und Johannes hat diese Haltung eingenommen. Johannes hatte den Mut gehabt, sich vor den Menschen seiner Zeit, auch vor den Großen seiner Zeit, zu Jesus zu bekennen. Das hat dahin geführt, dass er ja auch auf die Unmoral des damaligen politischen Führers Herodes hingewiesen hat. Du, Herodes, hast die Frau deines Bruders zur Frau genommen. Und das hat ihn den Kopf gekostet. Das hat ihn den Kopf gekostet. Kommen wir nochmal zu Petrus. Nun von Petrus, und das macht ihn ja auch sympathisch, haben wir das vielleicht im Ohr, dass er im entscheidenden Moment eben nicht bereit war, für Jesus zu leiden. Als er gefragt wird, gehörst du auch zu dem Jesus? Er sagt, Jesus? Nie gehört. Dann haben sie gesagt, ja, aber wir haben dich doch gesehen. Nein, Jesus kenne ich nicht. 3-mal hat er Jesus verleugnet, dann krähte der Hahn und er wusste, was er getan hatte. Aber dieser Petrus ist an dieser Stelle nicht stehen geblieben. Jesus hat an ihm festgehalten, das ist gut so. Ich glaube, das ist auch eine gute Nachricht für uns. Ja, Jesus ruft uns ihm zu folgen, aber er erwartet jetzt nicht Perfektion, genauso wenig wie er beim Petrus die Perfektion erwartet hat. Aber es ist schon spannend, einfach einmal zu sehen, wie ist das weitergegangen mit diesem Petrus. Und er begegnet uns wieder in der Apostelgeschichte und ist derjenige, der sich zum Sprachführer macht. Das ist vielleicht nicht besonders überraschend. Er ergreift am Pfingsten das Wort, vom Heiligen Geist erfüllt, tritt er auf die Straße, spricht zu den Menschen dort in Jerusalem, nimmt kein Blatt vor den Mund, wagt es, sich zu Jesus und zu seiner Botschaft zu stellen und ist jetzt bereit, die Konsequenzen zu tragen. Denn da kommen sie schon, die Schriftgelehrten und der Hauptmann der Tempelwache und die Sadduzäer, und sie nehmen ihn fest und setzen ihn ins Gefängnis. Petrus, das ist der gleiche Petrus, der noch vor wenigen Tagen Jesus verleugnet hatte. Jetzt ist er bereit, für Jesus zu leiden. Und als er am Tag darauf wieder entlassen wird, weil sie im Grunde genommen keine Handhabe haben, ihn festzuhalten, da sagt Petrus, als er ermahnt wird, das nicht noch einmal zu tun, für Jesus da einzutreten und von Jesus zu predigen. Da sagt er diesen Schriftgelehrten und diesen Tempelhauptmann und den Tempeldienern und wer da noch alles war, sagt er, nein, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und er hat immer wieder das Wort für Jesus ergriffen und er hat immer wieder die Bereitschaft gezeigt, für Jesus zu leiden. Anfang des Monats waren beim Frauenkreis eine Mitarbeiterin, glaube ich, von Open Doors zu Gast gewesen. Wahrscheinlich war auch der ein oder andere oder die andere da gewesen. Ich habe mal gegriffen nach Infomaterial, was da geblieben ist von Open Doors, offene Türen. Das ist eine Gruppe, die sich eben um Menschen sorgt, die in einem Land leben, wo es gefährlich ist, sich zu Jesus zu bekennen oder für Jesus aktiv zu sein. Da ist zum Beispiel eine Karte und da ist ein Mann zu sehen, er heißt Dmitri Schestakow aus Usbekistan. Und das heißt, Pastor Dmitri Schestakow wurde wegen missionarischer Aktivitäten zu 4 Jahren Haft verurteilt. Seit März 2007 ist er im Gefängnis. Seine Frau Marina und die 3 Töchter dürfen ihn nicht besuchen. Sie vermissen ihn sehr. Ich bin kein Held, erzählt Dmitri. Ich bin ohne Heim und Gemeinde, aber Gott ist mit mir. Und das heißt dann, bete für Stärkung und Ermutigung für Dmitri, dass er Mitgefangenen das Evangelium weitergeben kann und dass seine Familie Hilfe von anderen Christen bekommt. Da sind noch andere Gebetskarten von einer Pauline aus dem Palästinensergebiet, von einer Tina aus dem Iran wird da gesprochen, von einer Habiba aus Algerien. Alles Ländern, in denen offensichtlich Christen, die sich zu Jesus bekennen, Nachteile erwachsen. Ich weiß es nicht, an welcher Stelle Gott uns herausfordert, dich herausfordert, mich herausfordert. Wo das eine Herausforderung ist, sich zu Jesus zu bekennen. Für die Jungen unter uns, es gibt an der Hermann-Hesses-Schule zumindest einen Schülerbibelkreis. Das mag so eine Herausforderung sein, vielleicht sich das mal zu überlegen, zu sagen, montags und mittwochs treffen die sich in der ersten großen Pause in einem Klassensaal, Raum 202. Man stelle sich das vor. Die einen sagen, kommst du mit in die Pause, kommst du nach draußen? Und ich muss dann sagen, nee, du, ich habe da noch ein Treffen. Ja, was für ein Treffen? Da im Raum 202, da treffen wir uns. Ja, wer trifft sich da? Treffen wir uns immer da, mittwochs und so, ja. Ich stelle mir das nicht so einfach vor. Kostet wahrscheinlich was zu sagen, ich gehe dahin. Ist vielleicht einfacher, wenn man nicht alleine hingehen muss. Und vielleicht gibt es auch andere Bereiche, wo wir merken, da fordert uns Gott heraus, vielleicht besonders in diesen 7 Wochen, die jetzt vor uns liegen, und einfach mal sagen, 7 Wochen ohne Angst, ohne Furcht, anderen Leuten gegenüber davon zu erzählen, wo ich sonntags morgens hingehe oder mit wem ich mich unter der Woche treffe und dass ich in der Bibel lese. Und dass mir das Beten sehr viel gibt. Mal ohne Furcht, anderen von Jesus zu erzählen. Vielleicht ist das eine Herausforderung, Jesus auf diese Weise ins Spiel zu bringen. Jesus gibt auf jeden Fall sein Wort darauf. Er sagt, wenn jemand den Mut hat, sich vor diesen Leuten zu mir zu bekennen, dann werde auch ich mich zu ihm bekennen. Dann werde vor allem ich mich zu ihm bekennen oder zu ihr bekennen am Ende aller Tage, wenn Gott abrechnet. Bereit, mit und für Jesus zu leiden. Also wie gesagt, wenn ich in der Schlange stehe und sage, eigentlich ist mir nicht nach Leiden zumute, dann möchte ich mich eigentlich bei Gott melden und sagen, es tut mir leid, dass ich hier stehe. Hilf mir. Hilf mir, dass ich bereit werde, für dich zu leiden, bereit werde, was für dich zu wagen. Mach uns bereit, auch als Gemeinde, mutiger für dich einzutreten in unserer Zeit, in unserer Umgebung, in unserer Welt. Amen.